Chaosrennen in Australien. Ja, so lässt sich es eigentlich schon ganz gut zusammenfassen. Wir sprechen über den großen Preis von Australien, den Max Verstappen gewinnen konnte, mit unserem Experten Ralf Bach. Herzlich willkommen.
Guten Tag oder guten Morgen immer noch.
Ja, guten Morgen, Mittag, was auch immer. Wir haben viel zu besprechen, Ralf. Normalerweise gehen wir mal ein bisschen Team für Team durch. Ich würde sagen, heute machen wir es mal ein bisschen chronologisch. Hab alles zusammengeschrieben. Ja, aber erstmal, bevor wir loslegen, direkt die Frage an dich. Wie war dein Eindruck vom Rennen?
Ja, ich weiß nicht, ob man chronologisch vorgehen soll. Das Wichtigste war ja, was die FIA sich dabei gedacht hat, so kurz vor Schluss nochmal einen stehenden Start zu machen, obwohl der Unfall programmiert war unter den Umständen. Wer ein bisschen Erfahrung hatte, der wusste das. Laut Regel hat unser deutscher Rennleiter wirklich alles richtig gemacht. Wenn es einen Rennabbruch gibt, dass er dann auch einen stehenden Start machen muss. Aber hätte er das Rennen abbrechen müssen, nachdem Magnussen gecrasht ist, über den Crash müssen wir übrigens auch noch reden, oder hätte man Virtual Safety Car oder Safety Car rausschicken können, um das Chaos zu verhindern. Also, Wittig hat wie ein treuer Soldat den Befehl, in dem Fall ist der Befehl das Reglement verfolgt, aber weitsichtig war es nicht.
Ja, ganz lustig, eigentlich ein Nebenfakt. Michael Masi war am Wochenende ja das erste Mal wieder im Fahrerlager in der Formel 1 und schon ist wieder FIA-Chaos am Start, aber der hat natürlich keine Finger da drin. Okay, dann springen wir doch mal von Thema zu Thema und fangen direkt mal mit dem heißesten an. Genau, dieser Restart, den es dann am Ende nochmal gegeben hat, nochmal stehend. Genau, Ralf Schumacher hatte das auch bei Sky ganz stark kritisiert, dass es dann nochmal gegeben hat, man nicht 3 Runden mit dem Safety Car gefahren ist. Wäre das tatsächlich eine Option gewesen?
Ich denke, im Nachhinein kann man sagen, ja, das ist das Problem. Ein Rennleiter muss halt schnell entscheiden, aber er muss auch die Erfahrung haben, Situationen richtig einzuschätzen. Ich denke, im Charlie Whiting wäre das nicht passiert. Ich denke, ein Rennleiter, der selbst Formel-1-Fahrer war, der hätte jetzt dann auch aus Fahrersicht gesagt, Mensch, wenn wir jetzt neu starten, einen neuen stehenden Start machen, dann und die ganzen Jungs haben nur eine Runde Zeit, eigentlich schon vom Start weg ihre Position zu verbessern, dann haben sie verschiedene Reifen, neue rote, gelbe, gebrauchte rote. Also der Geschwindigkeitsunterschied oder Beschleunigungsunterschied war da auch immens. Also die Strecke in Australien, die nicht ist wie in Baku 21, wo man das auch schon mal gemacht hat, als Hamilton den Verbremser hatte, auch 2 Runden vor Schluss, wo man neu gestartet ist. Aber die Strecke in Baku ist ziemlich kurze Anfahrt, dann eine Haarnadel und sehr viel Auslauf rechts. In Melbourne gibt es diese schnelle Schikane, sofort eine Gerade, alles eng und ja, einfach zu gefährlich. Reglement haben sie befolgt, ja. Hätte man es anders machen können, ja. Hätten Formel 1 erfahrener Rennleiter im Sinne von ein Fahrer, der da sitzt und mitentscheidet, das anders entschieden, das glaube ich auch. Wie auch immer, es ist passiert. Ich bin froh, dass es keine Verletzten oder noch Schlimmere gab. Das hätte auch passieren können. Ich rede von Streckenbossen, die von Teilen getroffen werden. Und wer die Rechnung von Alpine bezahlt, ja, das sei mal dahingestellt. Die würden sich auch nicht gefreut haben, dass praktisch beide Autos zerschrottet wurden deswegen.
Gut, die Regel wurde ja vor einigen Jahren schon eingeführt, dass man nach einer roten Flagge stehen startet, sofern es jetzt nicht starke Wetterkapriolen gibt mit Regen.
Ja, ich habe ja gesagt, brave Soldaten denken auch nicht nach und schicken ihre Soldaten auch nach Befehl irgendwo hin. Und die haben dann auch, wenn Reglements wie Befehl, die haben praktisch den Befehl des Reglements befolgt. Aber es hätte andere Möglichkeiten gegeben. Das habe ich ja gerade erwähnt. Und the show must go on, dieser Satz war nie wertvoller als heute. Aber wann die Show weitergehen soll, das muss man halt wirklich dann in Frage stellen und neu überdenken.
Die heutige Folge wird gesponsert von CyberGhost VPN. CyberGhost ist ein führender Anbieter in der Datenschutz- und Sicherheitsbranche mit über 38 Millionen Nutzern weltweit, die auf Trustpilot mit ausgezeichnet bewertet wurden. CyberGhost VPN verbirgt deine IP-Adresse und verschlüsselt deine Internetverbindung, damit du sicher online bist. Mit einem einzigen Klick kannst du ganz einfach deinen virtuellen Standort ändern, damit du die Formel 1 Rennen ab März problemlos auf ORF oder SRF verfolgen kannst. Denn CyberGhost VPN ist die perfekte, kostengünstige Alternative zu teuren Streamingdiensten und Abonnements. Alle unsere Zuschauer und Hörer erhalten einen achtfachen Rabatt auf das 2-Jahres-Abonnement und weitere 4 Monate gratis. Das heißt, du zahlst nur 2,03 € pro Monat. Besuche dafür cyberghostvpn.com/Formel1Insider. All das ist risikofrei, da du auch eine 45-Tage-Geld-Zurück-Garantie und 24/7 Zugang zum deutschsprachigen Kundensupport erhältst. Also schnall dich an und mach dich bereit für eine adrenalingeladene Fahrt. Mehr Infos dazu findest du in der Beschreibung. Kritisch wurde es allerdings im Vergleich dazu auch gesehen, Monza, erinnere ich mich, letztes Jahr, ich weiß gar nicht mehr, wer da verunfallt ist, auf jeden Fall wurde dann hinterm Safety Car zu Ende gefahren und da gab es dann auch viele kritische Stimmen danach, dass man da nicht eine rote Flagge geschwenkt hat, um dann nochmal das Rennen aufnehmen zu können. Also es gibt da auch manchmal...
Ich sag ja, man muss von Fall zu Fall neu entscheiden, aber ich denke, an oberster Stelle der Gedanken müsste stehen, wir wollen keine Crash sehen, keine schlimmen Crash, keine Massencrash, die, wie gesagt, Verletzte verursachen können, auf jeden Fall ziemlich großen Sachschaden. Auch wenn es sich spektakulär anfühlt für Fans, müsste das ganz oben stehen. Und das stand meiner Meinung nach nicht ganz oben, weil man hätte ja mit ein bisschen mehr Weitsicht nochmal, ein Safety Car hätte vielleicht bei dem Unfall gereicht, um das Rennen nicht ganz neutralisieren zu müssen. Also sprich mit roter Flagge.
Genau, das liegt dann am Ende irgendwie mal im Ermessen des Rennleiters, inwieweit die Strecke so beschädigt ist oder befleckt ist mit Debris, mit Autoteilen, dass sie das Rennen wieder unterbrochen wird mit roter Flagge oder halt im Safety Car weitergefahren wird. Ja, schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr die Entscheidung seht. Hättet ihr auch unter dem Safety Car das Rennen beendet oder hättet ihr auch die rote Flagge geschwenkt? Interessiert uns da auf jeden Fall mal. Ja, Ralf, Nico Hülkenberg hat sich auch dazu geäußert und ich hätte da auch mal eine Frage. Also er hat nämlich auch gesagt, dass natürlich die Show auch immer eine Rolle spielen soll, soll ein ansehnlicher Sport sein, aber die sportliche Komponente darf eben nicht auch nicht zu kurz kommen. Der hat das auch kritisiert und hat auch so ein bisschen gesagt, dass das diese 50 Runden, die man davor abgestrampelt hat, auch so ein bisschen die Leistung schmälert, wenn man dann da einen schlechten Start plötzlich hinlegt und dann komplett durchgereicht wird, dass dann da so ein bisschen, ja, einfach die Leistung geschmälert wird von den Runden, die man davor gefahren ist. Wie siehst du das?
Ja, das ist so, wie wenn im Fußball ein super Spiel im Elfmeterschießen entschieden wird. Das ist ähnlich. Aber was Hülkenberg nicht gesagt hat, ist, dass es halt auch Sicherheits- und Finanzaspekte gibt bei der ganzen Entscheidung. Ich meine, die machen einen Budget Cup, wo man dann weniger Geld ausgeben soll, aber dann sorgt der Restart eigentlich dafür, dass plötzlich 2-3 Millionen, man muss halt mal Alpine fragen, was das da gekostet hat, dass die wieder dazukommen. Also manche Regeln, die man befolgt, sollte man eher nicht befolgen, beziehungsweise wenn es Ausweichregeln gibt, nochmal, dann sollte man der Weitsicht wegen vielleicht die anwenden.
Ja, oder man führt irgendwie die Regel ein, ab 75% Rennlänge, keine stehenden Starts mehr oder sowas, ne?
Ja, man hat das ja damals gemacht, um die Spannung zu erhöhen. Grundsätzlich ist das ja immer gut, wenn man in der Formel 1 die Spannung erhöht. Ein Beispiel, wenn die jetzt wirklich in Baku schon dieses dritte freie Training wegmachen und dafür ein zweites Qualifying fürs eigentliche Sprintrennen fahren lassen, dann ist das eine sinnvolle Regel, die für die Spannung gut ist. Aber das Gegenbeispiel ist jetzt das, was wir heute gesehen haben. Das muss man nochmal neu überlegen. Und wie gesagt, ich würde gerne mal sehen, wenn ich einen Nils Wittig oder einen Michael Masi oder irgendein anderer Funktionär, sage ich mal, Rennleiter wäre, der am Ende entscheiden muss, sondern ein ehemaliger Rennfahrer, ein ehemaliger Formel-1-Pilot, der ein bisschen auch die Fahrerbrille aufhört, zum Beispiel die von einem Hülkenberg oder auch von anderen, die auch diesen Crash, den Programmierten, eigentlich auch gespürt und gesehen haben schon, wie dann eine Entscheidung ausgehen würde. Also ich glaube, die 4 Funktionäre sind ganz weit weg von dem professionellen Verhalten, das Ingenieure und Fahrer haben. Also da sehe ich eine Schere, die passt nicht ganz zusammen.
Ja. Wie findest du generell diese Regelung, dass bei einer roten Flagge, sobald die geschwenkt wird und keine Runde gefahren wurde, dass dann halt die letztgefahrene Runde als Wertung zählt und dadurch hat man ja wieder die Startaufstellung hergerichtet. Macht diese Regel eigentlich Sinn?
Wenn ich Alonso wäre, würde sie Sinn machen. Wenn ich Hülkenberg wäre, würde sie keinen Sinn machen. Ich denke, sie macht Sinn, weil wenn nur noch diese eine Runde zu fahren ist und da Leute ohne Schuld praktisch um ihren Lohn gebracht werden, dann sollte diese Regeln Sinn machen, die ja auch in Silverstone schon angewendet worden ist. Wenn man es nicht macht, dann wissen die das auch vorher. Das heißt, dann kann man auch mehr riskieren, aber soll man das? Das ist jetzt wirklich, wir drehen uns da im Kreis. Das ist eine ganz schwierige Situation, die man bewerten muss. Aber ich denke, es liegt am Ende, brauchen wir professionelle Schiedsrichter. Und die haben wir im Moment nicht. Das Regeln sind das eine. Aber jemand, der die Regeln befolgt. Ich bin auch überzeugt, es gab jetzt einen Versuch zum Beispiel, dass ein Nils Petersen, ein Fußballprofi, mal ein Spiel gepfiffen hat. Das war sehr gut, die Aktion. Er konnte mehr die Schiedsrichterbrille aufhaben, aber er hat natürlich auch gesehen, aus Spielersicht, das war jetzt kein Foul, das war ein Foul, das war ein Stürmerfoul und so weiter. Also damit will ich sagen, wenn einer, der den Job wirklich mal ausgeübt hat, dann Schiedsrichter spielt, dann hat der ganze Sport einfach mehr davon, weil dann hast du viel mehr Argumente von allen Seiten, was die Entscheidung betrifft. Und nicht nur Regeln.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe nur ein wenig überlegt, wenn man das, jetzt wurden ja eigentlich Fahrer, die Fehler gemacht haben, durch diese Regelung halt nicht bestraft und Fahrer, die jetzt eine gute Leistung gezeigt haben am Start, vielleicht auch Glück hatten jetzt beim Fall von Hülkenberg, aber ja, die wurden zurückgestuft wieder durch diese Regelung, dass man halt an der alten Reihenfolge losfährt. Kann man das nicht rein theoretisch so machen, dass man, wenn man dann den Restart wieder hat, nach neu geschwenkter roter Flagge, dass man so fährt, wie der aktuelle Stand ist, im Moment des auf den Knopfdrückens der roten Flagge?
Ja, man, es gibt viele Möglichkeiten, wie gesagt. Aber the show must go on. Und man muss jetzt überlegen, wann muss die Show wirklich weitergehen? Nochmal.
Carlos Sainz hat ja auch eine 5-Sekunden-Strafe bekommen für das Vergehen gegen Alonso. Das finde ich halt auch interessant, weil im Endeffekt, gut, wenn Alonso gecrashed wäre, dann hätten wir jetzt anders darüber gesprochen, aber er ist nicht gecrashed, wurde auf den Platz zurückgeschoben, wo er vorher war. Und die 5-Sekunden-Strafe, gut, da sprechen wir gleich drüber. Also im Endeffekt gab es jetzt dann dadurch kein richtiges Vergehen, oder?
Ja, man kann das, wenn man das als Rennunfall wertet, dann kriegt er die 5 Sekunden Strafe nicht. Sie haben es aber so bewertet, dass er eine Kollision verursacht hat. Und dann gibt es halt diese 5 Sekunden. Wenigstens da sind sie relativ einheitlich geworden in der Bestrafung. Und dann war es halt das Pech von Sainz, dass er halt hinter dem Safety Car in der letzten Runde halt keine Chance hatte, seinen Platz zu halten, weil hat man ja gesehen, bis auf Rang. Ich glaube, es ist das 12. oder 13. dann gewonnen, weil du kannst ja, das ist ja reine Glückssache, wer die 5 Sekunden hinter dir aufholt, hinter dem Safety Car oder nicht. Also, ich finde, Sainz war auf jeden Fall mehr schuld als Alonso. Alonso hatte das Glück des Tüchtigen, dass die Regel angewandt worden ist, halt das Ergebnis zu nehmen, wie es vorher war. Und Sainz hatte das Pech, dass er halt als Unfallverursacher dann die 5 Sekunden gekriegt hat. Damit kann ich jetzt leben. Das ist so ein bisschen, war das jetzt Handelfmeter oder nicht? Aber das ist, glaube ich, im Spektrum drin und da kann man auch positiv drüber diskutieren. Aber das andere ist für mich eine andere Sache. Das hätte, nochmal, ich war mir sicher, ohne jetzt klug zu scheißen, es würde einen Riesencrash geben. Und wenn der Rennleiter das auch wusste, hätte er das verhindern müssen. Wenn er es aber nicht wusste, frage ich mich, wieso er das nicht wusste.
Ja gut, beim ersten Restart
Und
muss man da
kommt er
was.
dazu, dass er vielleicht nur wie nochmal wie ein Soldatenbefehl befolgt und gar nicht die Folgen dieses Reglements, das er anwendet, dann abgesehen hat. Und die waren ziemlich klar einsichtbar. Also was da passiert, das war jetzt keine Überraschung.
Ja, aber beim ersten Restart und beim ersten Start, gut, da gab es den Crash mit Leclerc, aber beim ersten Restart ist ja nichts passiert. Also
Ja,
inwiefern.
Logo. Aber wir reden hier von einer Runde, die du hast, um deine Position zu verbessern, mit verschiedenen Reifen. Das ist der einzige Schuss, den du hast. Dass die Fahrer da alles riskieren, ist doch klar. Wenn du aber einen Restart hast und du hast noch 30 Sekunden, dann fährst du natürlich anders. Ein Verstappen ist ja auch ganz vorsichtig in der ersten Runde gefahren, hat er auch gesagt, weil er wusste, Er hat alles zu verlieren, die anderen alles zu gewinnen. In der letzten Runde, wenn es da, hat man in Abu Dhabi 21, wenn du nur noch eine Runde hast, bei der es um Sieg oder Niederlage, um Podium oder Nicht-Podium, um Punkte oder Nicht-Punkte geht, dann gibst du halt alles.
Ja, stimmt. Okay, da stimme ich dir auf
Das
jeden
ist
Fall
der
zu. Unter
Unterschied.
dem Punkt stimme ich dir auf jeden Fall zu. Würde ja wieder für den Vorschlag sprechen, nach 75% Renndistanz keinen stehenden Start mehr zu machen, ne?
Man könnte drüber nachdenken, dass man dann wirklich, ja, es kommt auf das, wie viel, lassen wir mal die 75% weg, sondern man könnte sagen, okay, ab wie viel Runden macht das noch Sinn? 5, 6, 7, 8, das muss man Strecke für Strecke aussehen. Also 5 Runden in Spa sind anders als 5 Runden in Monaco zum Beispiel. Dass man da ein bisschen mehr Spielraum dem Rennleiter gibt. Dass er halt alle Möglichkeiten hat zu entscheiden. Diesmal hat er bei der roten Flagge halt nur die Möglichkeit gehabt, dieses Prozedere anzuwenden.
Ja, also über die 5-Sekunden-Strafe von Sainz müssen wir, glaube ich, nicht sprechen. Das war ja ein klares Foul, ne? Gegen Alonso. Also er ist mehr reingefahren auf die
Für
linke
mich
Linie.
war es eindeutig. Rennunfall ist Pi mal Daumen für mich so erklärt, dass beide mehr oder weniger den Unfall hätten verhindern können, aber beide sind ein Risiko eingegangen und dann kracht es. Das ist für mich ein Rennunfall. Aber in dem Fall war es so, dass glaube ich, Alonso überhaupt keine Chance hatte, den Unfall zu vermeiden. Und das ist halt der Unterschied. Und dann hast du einen klaren Verursacher, ja, und wenn es die Regel gibt, dann musst du ihn auch dafür bestrafen.
Alonso ist schon eigentlich ganz links gefahren und musste dann ja auch geradeaus fahren, weil es dann da lang ging. Ja, dann nächste Frage und auch das sehe ich wieder ein bisschen kritisch aktuell. Sainz hat eine 5-Sekunden-Strafe bekommen, die absolut gerechtfertigt ist für so ein Vergehen. Nichtsdestotrotz wirkt diese Strafe sich jetzt härter aus, als hätten wir jetzt, sage ich mal, einen normalen Rennverlauf gehabt. Ist jetzt die Frage, ist das einfach Pech für Ferrari oder muss man irgendwie das Strafensystem auch ein bisschen überdenken, denn also beim Fußball, jetzt da wieder den Vergleich oder da den Vergleich zu ziehen, ist ja eine gelbe Karte eigentlich, sag ich mal, immer gleich schlimm, eine rote Karte auch immer gleich schlimm. Jetzt gibt es so eine 5-Sekunden-Strafe kurz vor Rennende und da wirken sich 5 Sekunden so aus, dass du von 4 aus den Punkten fällst und nicht wie sonst vielleicht im normalen Renngeschehen, dass du gar keine Position oder vielleicht maximal eine verlierst. Ist das jetzt im Rennsport einfach, kann man das nicht anders lösen oder wie siehst du dieses
Nee, die
Strafensystem?
Regel finde ich jetzt richtig, weil ob du jetzt in der ersten Runde einen Unfall verursachst oder in der letzten, ist ja völlig wurscht. Wenn da die Strafe immer die gleiche ist, dann ist das eben so. Es hat von Sainz keiner verlangt, dass Alonso ins Auto fährt. Hektik hin oder her, es kann passieren, ja. Aber klar, es war ja auch einer der Unfälle, von denen ich geredet habe, die eigentlich vorprogrammiert waren. Aber in dem Fall war Sainz halt schuld. Und dann muss man ihn auch in der letzten Runde mit den 5 Sekunden bestrafen, wie man einen anderen Fahrer bestraft, der es in der dritten, vierten, fünften Runde macht. Der kann es dann die 5 Sekunden halt beim Boxenstopp absitzen. Aber da darf man ja dann keine Unterschiede machen. Das war halt dann Pech, Unvermögen oder was auch immer von Sainz und Ferrari, dass er keine Möglichkeit hatte, mehr im Rennen diese 5 Sekunden rauszufahren. Das ist halt dann so.
Ja, okay, also einfach Kategorie Rennpech. Gut, muss man natürlich auch davon ausgehen, wenn man weiß, dass die Abstände so gering sind
Was wäre
und
denn passiert, wenn sie ihm keine 5 Sekunden gegeben hätten? Dann hätte ich das Geschrei mal hören wollen.
das ist halt die Frage. Man hat das Rennen eigentlich wieder zurückgespult, indem man die alte Reihenfolge hergestellt hat. Deswegen, ich finde das kritisch, wenn man die alte Reihenfolge wiederherstellt, denn dann eine Strafe zu geben,
Ja,
obwohl
aber
für
dann
Alonso
müssen wir
kein.
über das ganze Reglement reden, das größer ist als Neues und Altes Testament zusammen.
Was machen wir eh nach jedem Rennen?
Und das ist halt das Problem, dass man oft hauptsächlich über solche Sachen reden muss.
Ja, also ich, das ist meine Meinung, man darf nicht die Reihenfolge in einem Rennen wieder zurückstellen. Also es geht meiner Meinung nach nicht, weil es chaotisch oder chaotische Konsequenzen haben kann. Ralf, dann würde ich mal sagen, machen wir mal einen ganz kleinen Sprung zum Rennstart, denn ich möchte ein bisschen mit dir über Ferrari sprechen. Da, ich habe dir gestern schon so gesagt, der Leclerc wirkte ein bisschen lustlos. Jetzt heute hat er nach der ersten Runde, ja, ich will jetzt nicht sagen, keine Lust mehr, hat einfach Pech gehabt. Er ist mit Stroll kollidiert, der da eingequetscht war zwischen Leclerc und Alonso und ist
Das
noch.
war zum Beispiel ein gutes Beispiel, wo man sagen kann, das war jetzt wirklich ein Rennunfall. Also
Ja.
wo soll Stroll hinfahren?
Ja, nirgendwo, also das sehe ich genauso, ja.
Er hat ja auch nicht beim Bremsen ihn ab, sondern er hatte einfach keinen Platz zu reagieren. Das kann halt schon mal passieren. Während Sainz hat einfach zu spät gebremst in der Situation. Klar, er wollte Leute überholen, aber das war halt, dieses späte Bremsen hat dazu geführt, dass er Alonso halt getroffen hat. Jeder Rennfahrer probiert das, aber das war halt dann ein Fehler und dann muss man dann diesen Fehler auch bestrafen, um gerecht zu sein. Und ja, Stroll konnte den Unfall halt nicht verhindern, Sainz hätte ihn verhindern können, ganz einfach ausgedrückt.
Definitiv. Auf jeden Fall war es das Rennen aus. Und da er Sainz durch seine 5-Sekunden-Strafe ja, auch aus den Punkten rausgefallen ist, war es eine Nullnummer für Ferrari. Da sieht
Ja,
es aktuell nicht gut aus. Sie sagen.
wer Chaos sät und kein Glück hat, bei dem kommt dann auch noch das Pech dazu. Das könnte man mal so zusammenfassen, das Wochenende von Ferrari. Bei Leclerc muss man sagen, wir haben ja letztens schon thematisiert, es gibt ja so Performance-Klauseln. Also, wenn der wirklich weg will von Ferrari, dann war das Rennen in Melbourne, wo er wieder keine Punkte gemacht hat, der nächste Schritt dafür. Das würde ich ja, die Entwicklung Leclerc, die Stimmung Leclerc-Ferrari, die will ich jetzt verfolgen in Zukunft.
Ja, das ist auf jeden Fall
Weil Nigel
interessant, wird irgendwie.
fühle sich ja zu höherem berufen und sieht bei Ferrari einfach kein Land mehr oder sieht er nicht mehr das Team, das das Auto ihm bauen kann, das sein selbst eingeschätzten Fähigkeiten entspricht. Und dann kann es schon mal passieren, dass man aus dem Vertrag raus will und so weiter. Ich will jetzt nicht zu tief ins Detail gehen, aber das wäre nicht das erste Mal.
Ja, also jetzt im dritten Rennen, der zweite Auswahl, und ich
Also
glaube.
nicht, dass er jetzt absichtlich da den Unfall gebaut hat, das nicht, aber wenn er überhaupt so ein Wochenende positiv sehen kann, dann, wenn es diese Performance-Leistungsklausel gibt und er wirklich weg will, dann sagt er, na gut, das war halt der nächste Schritt dafür. Die Punktzahl, die Ferrari mir versprochen hat, das könnte so eine Klausel sein, ab einem bestimmten Zeitpunkt der Saison, die wird jetzt immer schwerer für mich zu erreichen, dann kann ich einen Vertrag, den ich habe, von mir aus lösen. Das ist jetzt die Kurzfassung. Also unmöglich ist es nicht. Das werde ich jetzt verfolgen.
Aber dann ist die Frage, wo will er hin, ne? Also Mercedes,
Ja,
Red Bull
aber
ist voll.
vielleicht gibt es gibt ja auf dem Formel-1-Planeten Gespräche schon, von denen wir ja nichts wissen, von denen wir nur ein bisschen ahnen können. Also wer weiß, ich meine, Hamilton wird jetzt auch nicht mehr 100 Jahre fahren. Was ist mit Perez? Also ich glaube schon, dass Leclerc und sein Management, der kleine Nick, also der Sohn des ehemaligen Vierpräsidenten Jean-Todt, Nicolas Todt, schon jetzt die Fühler ausstreckt. Wenn man denkt, man hat so einen Superstar unter Vertrag, dann will man ja auch, dass der irgendwann Weltmeister wird. Und dann streckt man ja auch die Fühler nur bei Teams aus, von denen man sich verspricht, dass der Fahrer sich verbessern kann. Und da gibt es halt nur Mercedes, und Red Bull auf Dauer, weil Aston Martin muss sich jetzt erstmal profilieren, mit ihrer Leistung. Also wo will er hin? Ja, Red Bull oder Mercedes, das wären dann die Ziele, die ich an Leclerc Stelle mir setzen würde. Ansonsten würde ich bei Ferrari bleiben.
Ja, sind wir da mal gespannt, wie das da mit Ferrari und Leclerc weitergeht. Das war auf jeden Fall mein Wochenende zum Vergessen für die Scuderia. Gar nicht zum Vergessen war es von Max Verstappen, der das Rennen gewonnen hatte. Ersten schlechten Start und auch beim zweiten Restart hat er sich ein bisschen schwer getan. Sprechen wir gleich drüber. Am Ende konnte das Rennen aber dann souverän gewinnen. Konnte sich dann einen guten Vorsprung rausfahren. Russell ist da so losgeworden, weil er in der ersten Safety-Car-Phase in die Box ist und dann gab es die rote Flagge. Und Hamilton hat das schnell überholt, war einmal kurz auf dem Rasen, aber insgesamt hat er es wieder locker kontrolliert und hätte wahrscheinlich auch, wenn Russell vorne gewesen wäre, die beiden Mercedes problemlos überholt mit seinem schnellen Red Bull, oder?
Ja, hätte er auch. Das hat auch Russell zugegeben. Also Toto Wolff hat ein bisschen übertrieben, wenn er gesagt hat, mit der Strategie, mit Russells frühen Boxenstopp in der ersten Safety-Car-Phase und den harten Reifen, mit denen dann ein Rennen zu Ende fahren kannst, hätte er sogar Siegchance. Das glaube ich nicht. Dafür
Nee,
ist
gar keinen Fall.
Red Bull und Verstappen, wenn sie voll aufdrehen, einfach immer noch eine eigene Hausnummer zu weit weg. Und es war für das Rennen eigentlich Das erste, was das Rennen überhaupt spannend gemacht hat, war, dass Max den Start verbummelt hat beim ersten Mal und dann auch sehr vorsichtig gefahren ist. Da haben so ein bisschen die Fans das Prickelnde gespürt, heute könnte was passieren. Aber in dem Moment, wo Verstappen halt vorne war, und er war ist ziemlich leicht an Hamilton vorbeigefahren, muss man sagen. Also es sah ja fast wie beim Überrunden aus, mit dem Überspeed, den er da hatte. Und dann hat man ihn halt nicht mehr gesehen.
Meinst du, das könnte bei Red Bulls vielleicht mal in Zukunft öfter ein Problem sein mit dem Start? Ich meine, heute war es gleich zweimal, da lag es jetzt an der
Was heißt
Strecke und
Problem?
Einstellung
Wenn
heute.
du ein Auto hast, man muss es so sehen. Ja, der Mercedes ist der bessere Starter, eindeutig. Die haben, was sie auch immer haben, eine Startprozedere oder das Auto Kupplung kommen lassen, Motor in der richtigen Drehzahl, bla bla bla. Da haben sie das beste System und die Fahrer setzen das am besten um. Das ist jetzt nicht neu. Wenn man nun mal die Stadt Zeit nehmen würde, ich sag mal die ersten 400 Meter oder bis zur ersten Kurve, glaube ich, ist der Mercedes vorne. Halt, weil sie die beste Technik haben, was auch immer. Aber wenn du ein Auto hast, wie ein Red Bull und dann auch noch ein Verstappen drin sitzen hast, der so überlegen ist, der vielleicht sogar fast eine Sekunde schneller fahren kann, wenn er voll auftritt, zeitweise als alle anderen, dann kannst du dir es eher erlauben, nicht der beste Starter zu sein, weil du weißt, du gewinnst am Ende trotzdem.
Ja, das auf jeden Fall. Gut, dann müsste die Konkurrenz halt auf jeden Fall nochmal ein
Und
paar
du
Zehntel
kannst
gut
dann
machen,
halt auch so vorsichtig fahren. Ich meine, Verstappen, der war ja früher ein wilder Stier und der ist ja gefahren wie eine Oma praktisch von außen betrachtet, die ersten zwei, drei Runden. Ja klar, hat er ja auch selbst gesagt nach dem Rennen, ich hatte alles zu verlieren, die anderen alles zu gewinnen. Also bin ich übervorsichtig gefahren, weil ich ja weiß, ich hole ihn mir dann trotzdem. Er hat ja alles richtig gemacht. Indem er da vorsichtig war. Mit dem Wissen, ich habe das beste Auto und ich gewinne dann trotzdem.
dann sprechen wir mal über Nico Hülkenberg, würde ich sagen. Ganz starke Leistung. Siebter war kurzzeitig ja sogar auf 4 und wäre, wenn es die Regelung mit dem Zurücksetzen nicht gegeben hätte bei der roten Flagge, sogar endlich mal auf dem Podest gelandet durch die Strafe von Carlos Sainz, die dann auch mehr Sinn gemacht hätte nochmal. Das ist aber
Das
hätte, hätte Fahrradkette. Auf jeden
war
Fall.
er holt auf jeden Fall. Ist der siebte Platz, den er durch seine Strafe geerbt hat, oder der achte, den er normal jetzt eingefahren hat, schon viel wert genug, ohne jetzt gleich vom Podium zu reden. Er hat einen super Job gemacht,
Ja,
hat
auf jeden
alles
Fall.
richtig
Ja.
gemacht. Und ich sag mal, mit dem Haas Achter zu werden, ist ja wie mit dem, ich sag mal, Mercedes aufs Podium zu fahren. Also das kann man fast vergleichen von der Leistung her.
Ja, auf jeden Fall. Eine bärenstarke Leistung, hat jetzt 1, 2, 4, 6 Punkte gesammelt. Und aber auch jetzt mal übers ganze Wochenende schneller als Magnussen, auch im Rennen. Zwischenzeitlich waren es da 30 Sekunden, also schon eine Hausnummer, und dafür, dass es ja auch ein paar Restarts gab. Ja, hat ihn klar im Griff gehabt und Magnussen hat ja dann den Unfall gehabt, weshalb dieses ganze Chaos am Ende auch entstanden ist. Und das sah sehr komisch aus. Das war kein Übersteuern da in der Szene, er ist
Da
einfach in
würde
die
ich,
Wand geknallt, ne?
diese Unfallursache würde ich gerne aufgeklärt haben. Es war wohl kein technischer Defekt, es war ein Fahrfehler. Aber so ein dummer Fahrfehler, der fast gar nicht aus Dummheit entstehen kann. Ich meine, was hat der da geschlafen?
Ich glaube tatsächlich schon.
Den letzten Unfall, den ich so gesehen habe, das war der von Piquet in Singapur 2008. Aber da wissen wir ja, warum er passiert ist. Also ich will jetzt nicht Magnus in Absicht unterstellen, aber das sah schon verdammt schräg aus. Da würde ich wirklich gerne wissen, was da genau passiert ist.
Also müde wird man jetzt auch nicht im Cockpit, oder? Also bei
Nee,
den
doch.
Geschwindigkeiten.
Ja, ich bin halt gegen die Mauer gefahren, aber die Erklärung war schon ein bisschen arg zu nüchtern. Also ich will ihm jetzt wirklich nichts unterstellen, aber ich habe selten einen Unfall gesehen, der aus Fahrersicht so dämlich aussah.
Also an der Stelle gab es schon mal Unfälle, aber halt dann immer mit der Verbindung mit Übersteuern beim Rausbeschleunigen aus der Kurve. Aber
Aber
das war, der ist einfach kerzengerade reingefahren,
es sah so
deswegen
aus, als hätte er
unkonzentriert
10
halt.
Sekunden einen Blackout gehabt und wäre
Ja.
erst aufgewacht, als das Auto an der Mauer war. So sah das aus.
Ja, das ist auf jeden Fall auch wieder ein teurerer Schaden fürs Team. Da wird Gene Haas angerufen, oder?
Weiß ich nicht. Also sagen wir mal so, Hülkenberg hat den nächsten Schritt gemacht. Bei den ersten zwei Rennen war er im Qualifying besser als Magnussen, aber Magnussen im Rennen mindestens auf Augenhöhe. Jetzt hat er ihn in jeder Disziplin dominiert. Wenn das so weitergeht, dann Ja, wir kennen ja, wie emotionsgeladen Günther Steiner sein kann. Dann sehen wir vielleicht einen Ricciardo mal in dem Haas irgendwann, wer weiß.
Ich hätte mir ja von vornherein schon die deutsche Nationalmannschaft bei Haas gewünscht mit Mick Schumacher und Nico Hülkenberg. Aber das war natürlich auch ein bisschen aus
Ja, aber wir
deutscher
sind.
Sicht gesehen.
Nochmal, wir wollen hier ja journalistisch was aufarbeiten und jetzt
Ja.
nicht zu sehr die Fanbrille aufziehen. Dass Mick es verdient gehabt hätte, da zu bleiben, ich glaube, das ist keine Frage, weil ohne jetzt Hülki zu nahe zu treten, Hülki macht einen super Job, aber er ist jetzt genauso überlegen gegenüber Magnussen, wie es Mick zum größten Teil in der zweiten Saisonhälfte letztes Jahr auch war. Da war halt aber die Kuh schon auf dem Eis, wie man so schön sagt. Und er hatte gar keine Chance. Also das wurde gar nicht mehr bewertet. Da war das Tischtuch zerrissen und zwar einseitig von Jean Haas und besonders Günther Steiner. Aber wenn man es mal genau betrachtet, war er ja auch besser als Magnussen zum größten Teil in der zweiten Saisonhälfte. Also, wenn man so will, macht Hülke nur von Anfang an nichts anderes als das, was Mick in der zweiten Saisonhälfte gemacht hat.
30 Sekunden sind schon eine Hausnummer,
Und das
ne?
ist die deutsche Brille, das ist einfach ein Vergleich, den man ziehen kann.
Aber ich weiß nicht, wann Mick mal 30 Sekunden vor Magnussen im Rennen war. Aber gut, das war auch mit Verkehr heute ein bisschen verbunden, ne?
Ja, ich rede hier von Qualifying Speed und auch Rennspeed und so. Und wie gesagt, das war das erste Rennen, wo Nico auch ganz klar besser im Rennen war als Magnussen. Das war vorher die ersten zwei Rennen aus bekannten Gründen noch nicht so. Also wie gesagt, ich will jetzt nicht zu sehr die Mick Schumacher Brille aufziehen, sondern einfach nur sagen, naja, Mick war ja auch besser am Ende der Saison als sein Teamkollege. Und das ist Hülkenberg jetzt auch.
Ja, das kann man auf jeden Fall sagen. Ja, Ralf, und da hat auch ein starkes Ausweichmanöver gesetzt, Gesundheit. Und zwar, als Albon gecrashed ist und da ein Rauchschwaden versteckt war, muss man ja eigentlich schon sagen. Und dann hat er gut reagiert und ist nicht reingefahren. Hat dann nach dem Rennen gesagt, Code Braun hatte er da kurz. Also hat sich
Ja,
da gefühlt in die
das
Hose geschissen.
voll gehabt, was aber eher zeigt, dass er nur noch Passagier war, er hätte gar nicht mehr reagieren können. 250 sagt er, hat man an der Stelle, er hat nur Staub gesehen und irgendwann war das Auto da. Ich glaube nicht, dass das eine Reaktion war, sondern es war Glück, dass er da nicht reingerauscht ist. Deshalb hat er auch die Hosen voll gehabt, weil er wusste, er war nur noch Passagier.
Dann wäre 0 auf 250 km/h geknallt. Das hätte ganz böse ausgehen können, oder?
Motorsport ist gefährlich und Formel 1 ist der schnellste Motorsport, also logischerweise wohl am gefährlichsten immer noch.
Jeden Fall gut, dass Albin die Bremsen durchgedrückt hat. Ansonsten wäre noch weiter auf die Strecke zurückgerollt. Ja, für ihn war das Rennen dann vorbei. War auf jeden Fall auf Punktekurs, konnte da nach einem guten Start, ich glaube auf 6 unterwegs, auch sich ganz gut etablieren nach den ersten Runden. Aber es wurden keine Punkte für Williams heute. Wollen wir noch kurz vielleicht über Mercedes und Aston Martin noch sprechen?
Also ich freue mich schon auf die nächsten Duelle Russell und Hamilton. Das hat ganz schön gekracht und geknistert schon im ersten Rennviertel, sage ich mal, oder gleich nach dem Start, weil Russell war wohl ein bisschen sauer, dass er Reifen schonen sollte und Hamilton, sein Teamkollege, ihn attackiert. Das hat man ja über Funk gehört. Hamilton, wie gesagt, hat alles getan, um ihn zu schlagen, um dieses Gefühl umzudrehen. Er verliert das Team, was wir gestern besprochen haben. Also das wird noch sehr lustig werden. Und ich glaube, Russell wird jetzt mehr als denn je versuchen, ihn zu schlagen. Weil erstens Rennfahrer das will und zweitens der Heiligenschein von Hamilton, glaube ich, nicht mehr bei Russell so glänzt, wie er mal war. Also der sieht jetzt die Chance, das Team hinter sich zu kriegen und sich so als gefühlter Nummer 1 war fürs Team zu etablieren. Und Hamilton sieht die Gefahr und hält voll dagegen. Also da hat Toto Wolff eine Menge zu tun in Zukunft. Das wird nur lustig werden. Da sehe ich auch Crashpotenzial. Nicht unbedingt Crashpotenzial, dass man sich ins Auto fährt, das kann natürlich auch passieren. Aber dass da die psychologischen Spielchen ausgepackt werden und ein richtiger Machtkampf entsteht bei den beiden. Also das ist zum Beispiel ein Thema. Oder dass Perez oder andersrum. Perez konnte ja mit dem Red Bull ganz gut fahren, nur ich würde gerne wissen, was Max in diesem Rennen an Perez Stelle mit dem gleichen Auto gemacht hätte, ob der nicht vielleicht doch aufs Podium hätte fahren können. Da sieht man halt auch die Unterschiede. Und ich weiß auch nicht, wie glücklich das Team mit Perez war. Auf jeden Fall merkt Perez, wenn er es nicht eigentlich hätte schon wissen müssen, jetzt weiß er es ganz genau, wie die Stimmung ist. So wie es bei Mercedes im Moment eben noch keinen Nummer-1-Fahrer gibt, gibt es bei Red Bull drei Fahrer, nämlich Nummer 1 Verstappen, Nummer 2 Verstappen und Nummer 3 Perez. So sieht es nämlich aus.
Ja, die Aufholjagd von Perez war auch überraschend langsam, würde ich sagen. Also der war dann hinter Norris auf jeden
Deswegen in
Fall.
Australien ist es halt auch schwierig. Du hast auch immer wieder Phasen gesehen, wo plötzlich meiner Meinung nach die Fahrer dann mit Graining zu kämpfen hatten. Dann waren mal eine, zwei, drei Runden da, wo sie ein bisschen das Tempo runternehmen mussten. Das hat man auch immer schön gesehen bei Alonso Hamilton. Dann Sainz war mal dran, dann musste er wieder abreißen lassen. Und das war bei Perez auch der Fall. Aber grundsätzlich hat er dann natürlich mit dem Red Bull die schärfste Waffe da im Feld gehabt. Und ob er die optimal eingesetzt hat, weiß ich nicht. Das Safety Car kam ihm ja auch entgegen, aber er war, glaube ich, nach 4, 5 Runden auch erst 15. oder 14. vor Russells Ausfall. Also er kam mir ein bisschen zäh nach vorne, das stimmt.
Ich weiß auf jeden Fall, ich habe das nämlich ein bisschen beobachtet. Es waren so
Wenn man gesehen
38 Runden noch zu fahren und dann war hinter Norris und die 5 Sekunden hat er 100 Jahre gebraucht, die aufzuholen.
ja, aber wie brutal überlegen der Red Bull in der DRS-Zone fahren kann, hat man ja gesehen. Hamilton ist ja kein Nasenbohrer, aber Verstappen ist ja an dem mit DRS vorbeigefahren, als hätte der ein Problem gehabt. So sah es ja fast aus. Und da hätte ich mir von Perez gewünscht, dass es vielleicht schneller nach vorne geht. Ist vielleicht ein bisschen unfair, das zu sagen, aber ich bin überzeugt, dass er da sich auch ein bisschen schwer getan hat und das Team das auch weiß.
Ja, also
Wenn man die
Glückwunsch.
Kommentare nach dem Rennen gesehen hat, so richtig euphorisch war man jetzt nicht von Perez' Leistung.
Ich glaube, so um die 15 Runden hat er gebraucht, um 5 Sekunden auf McLaren aufzuholen. Das war schon überraschend.
Ja, das Highlight war, dass er die schnellste Runde noch gefahren ist. Aber ich glaube, das konnte er auch nur deshalb, weil Max halt hinterm Safety Car ins Ziel fahren musste. Sonst hätte der, so wie ich ihn kenne, auch nochmal so ein Ding rausgehauen.
Ist auf jeden Fall vorzustellen. Einmal war er kurz neben der Strecke, das hatten wir kurz erwähnt, aber. Ist jetzt nicht groß erwähnenswert gewesen, ne, dass der Verstappen mal kurz ein bisschen Rasen gemäht hat.
Ja. Letztes Jahr hat er einen Siegesdonut schon irgendwo beim Rennen gemacht, sich 360 Grad gedreht und ist einfach weitergefahren, hat gewonnen. Also, ihn zu schlagen, da muss schon viel passieren. Und heute ist viel passiert und er hat trotzdem gewonnen.
Der Vollständigkeit halber klären wir mal schnell zwei Dinge auf. Also Verstappen, da gab es eine Diskussion, aber nicht mehr in der Startbox stand beim letzten Restart. Das hat sich geklärt, er stand noch mit den mit den Reifen auf der weißen
Er hat
Linie.
mit dem Reifen noch diesen weißen Strich berührt, mit den Vorderreifen. Rühren reicht aus. So ungefähr ein Ball muss ja vollständig über der Torlinie sein, bevor es ein Tor ist. Und ja, Verstappens Bälle, in dem Fall die Reifen, waren halt nicht vollständig drüber. Also war es kein Tor und in dem Sinne war alles legal, was seine Startposition betrifft.
Ja, und bei Hülkenberg gab es eine Diskussion, ob er vielleicht keinen Sprit mehr hatte. Laut Teamaussage soll es aber Sicherheitsvorkehrungen gewesen sein wegen der MGUK.
Ja,
Aber ich erinnere mich bei Vettel damals, da haben sie auch irgendwas anderes
ich
gesagt.
wollte sagen, da warten wir jetzt nochmal ab. Ich hoffe für Nico Hülkenberg, dass das so ist. Aber das Team kann ja schlecht am Rennen sagen, uns ist der Sprit ausgegangen. Da musst du ja erstmal so argumentieren, wie du bei den Stewards argumentierst. Nur, wenn die jetzt bei dem Auto den Sprit nehmen und er hat halt zu wenig, er hat nicht mehr diesen Liter, glaube ich, den er braucht drin, ja dann haben sie keine Wahl, dann wird das Gleiche passieren wie mit Vettel. Aber wie gesagt, ich weiß es nicht. Das muss man jetzt mal abwarten. Aber dass das Team erstmal sagt, nee, es war eine Vorsichtsmaßnahme wegen Motor und Antriebseinheit, dann ist es gut so. Dann es ist nur verdammt großer Zufall, dass das direkt ich sag mal, nach der letzten Runde passiert.
Ja, Ralf, mit einem Rennen, wo, glaube ich, ungefähr 12 Autos ins Ziel gekommen sind, ich glaube, weniger waren es zuletzt in Mugello oder so, verabschieden wir uns
Alles klar.
und in eine 4-wöchige Pause. Ja, weil der China Grand Prix ausfällt und jetzt haben alle Teams nochmal Zeit. Ach so, und vor allem Mercedes hat jetzt Zeit, dieses B-Konzept weiter auszubauen, soll trotzdem kommen, ne, trotz der Leistungssteigerung.
Ja, das haben wir ja gestern auch geklärt, dass es keinen Sinn macht, das nicht zu bringen, weil wenn die Ingenieure ja rechnen und sagen, wir kommen mit dem neuen Konzept weiter nach vorne, das Auto ist schneller, dann wäre laut dieser Rechnung das Auto, das sie jetzt hätten schon haben können, natürlich noch schneller gewesen, als dass das Hamilton Russell hätten. Also müssen sie es machen. Und Mercedes hat halt alles maximal rausgeholt an diesem Wochenende. Und ich glaube, streckenspezifisch Melbourne kam auch dem ganzen Paket entgegen, auch dem Mercedes-Motor. Da hat halt alles gepasst. Aber alles gepasst ist nicht hier an. Wenn alles gepasst nicht reicht, auch nur annähernd einen Verstappen auf dem Red Bull zu schlagen, dann müssen sie sich was überlegen, um genau ihrem Anspruch, nämlich zu gewinnen, gerecht zu werden. Deshalb werden sie das neue Auto, ich nenne das jetzt mal so, bauen.
Okay, Ralf, dann freue ich mich auf die nächsten Rennen. Vielleicht ja ein bisschen enger an der Spitze, vielleicht auch nicht.
In
Bis
unser
dahin.
Glück. Tschüss.
Ciao.
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich, beruhig dich. Geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.